Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Wir senden wieder aus unserem Ersatzstudio. Und heute leuchtet der Sternhimmel hinter mir für einen neuen Star in der Klassik. Cellistin Anastasia Kobekina, 30 Jahre ist sie jung, wird international gefeiert und mit Preisen überhäuft. Aktuell ist sie bei uns im Norden zu erleben, als Preisträgerin in Residence bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Anastasia Kobekina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Geschafft.
Ja, total.
Wir sind auch vor 5 Minuten genau. Angekommen.
Wir waren nicht sicher, ob du es schaffst, weil du hast zwischendurch immer angerufen. Der Zug steht schon wieder. Du bist um 13.30 Uhr losgefahren in Berlin. Und ich glaube, wann warst du am Hauptbahnhof?
Um 18.09
Uhr. Oh mein Gott.
Das ist schon sehr, sehr knapp. Also wir improvisieren jetzt gerade.
Wir improvisieren und vor allem, wir hatten natürlich schon überlegt, wer könnte eventuell so lange hier sitzen, bis du kommst. Ingo Zamperoni, der heute Tagesthemen moderiert, wäre gekommen. Danke. Vielen Dank, lieber Ingo, für die Spontanität. Aber du hast es dann selbst geschafft. Und du hast sogar dein Cello mitgebracht.
Ja,
das bei kommt der Hitze.
Immer mit. Ja. Es kommt immer mit. Ich glaube, in den 300 Jahren hat es schon einiges erlebt. Es ist ein ganz besonderes Instrument. Ich muss es zeigen. Es kommt aus dem Jahr 1717. Und wurde
1717, oh mein Gott.
Es ist ein Museumstück. Ja. Es wurde von einem berühmten Antonio Stradivari gebaut.
Der auch die Geigen baut.
Ja, genau. Aber Celli sind viel, viel weniger. Also es gibt über 300 Geigen auf der ganzen Welt, aber nur 40 Celli.
Und eins hast du.
Dabei. Immer dabei.
Das heißt aber, es ist über 300 Jahre, das heißt, es ist sehr, sehr wertvoll.
Ja, gehört nicht mir. Und sondern auch, einer wenn man klaut, schwierig zu verkaufen.
Ja, ich nehme an, das erkennen die Fachleute, das kriegt man dann nicht mehr los. Also von daher gar nicht erst versuchen, aber du musst immer darauf aufpassen, wie auf deinen Augapfel. Ne? Egal, ob du im Restaurant mal eben auf Toilette gehst oder so, kannst du es nie alleine stehen lassen.
Im Flugzeug kriegt es einen extra Sitzplatz.
Neben dir.
Und ein extra Getränk. Ja. Aber er ist natürlich immer mit mir dabei, wie ein kleines Baby.
Hat das kleine Baby einen Namen?
Ja, das wurde offiziell mit Papieren genannt nach portugiesischer Cellistin Suja, die in der 20. Jahrhundert sehr berühmt war und dieses Cello gespielt hat. Also heißt
und es
Suja.
Bleibt
genau,
für dich.
Es ist gezeigt.
Da ist sie.
Da ist sie.
Das bleibt für dich auch Suja.
Ja.
Also weiblich.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich Formen auch von dieses Cello sind weiblich. Und Stimme, würde ich sagen, es ist, kann auch sehr männlich sein. Mhm. Man sucht ja nach Persönlichkeiten. Und wie in uns Menschen gibt es diese Yin und Yang, diese männliche und weibliche. So ist auch ein Instrument, in diesem wirklich unikalen Instrument gibt es, sage ich, alle Stimmen.
Ich bin gespannt, denn wir werden sie ja noch hören, diese Stimme. Du wirst gleich noch spielen hier im Studio. Aber erstmal kommen wir aufs Wetter. Macht die Hitze dem Cello was aus?
Also was alles schon dieses Cello erlebt hat in den 300 Jahren. Ich glaube, damals die Bedingungen waren weniger gut als jetzt. Und es natürlich reagiert auf alles. Luftfeuchtigkeit und dann manchmal morgens fange ich an zu spielen und erkenne ich nicht dieses Instrument. Und ich denke, du bist doch Stradivari, kling bitte wie Stradivari Cello. Und nee, man weiß, es gibt so viele kleine Details, wenn man das ein bisschen verstellt, klingt es schon anders.
Also hat auch seine Launen, wie unser eins auch. Star-Cellistin Anastasia Kobekina ist heute unser Gast und Nicola Milies und Andreas Moll ziehen andere Seiten auf.
Ob still oder kraftvoll, Anastasia Kobekina bringt Bühnen zum Beben mit ihrem Cello. Den ganzen Sommer über können wir ihre Kunst genießen bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Mit besonderem Anspruch.
Mich zu beheilen und wirklich Zeit zu nehmen, jede Note so persönlich zu erzählen, wie ich das spüre.
Eine Künstlerin auf dem Weg an die Weltspitze. Sie konzertiert mit internationalen Orchestern, spielt mit größter Präzision. Immer unterwegs. Immer verbunden mit ihrem Stradivari-Cello. 300 Jahre alt, 10-mal so alt wie sie. Längst ein Popstar der Klassik, mehrfach preisgekrönt. Und ein Stern am Musikhimmel, ja, eine Supernova. Cellistin Anastasia Kobekina.
Eine Supernova auf dem Weg zur Weltspitze. Wie klingt das in deinen Ohren, Anastasia?
Oh ja, also manchmal muss ich mich so ein bisschen so anstutzen, um zu verstehen, dass es über mich geht, weil ich natürlich lebe in meinen nächsten Schritten, was ich muss noch schaffen, wo ich muss noch besser werden. Ja, 10 E-Mail nicht beantwortet, schnell muss man alles schaffen, noch das buchen, das machen. Also natürlich, tägliches Leben hat nichts damit zu tun.
Aber auf der Bühne bist du wirklich ganz weit oben. Die Kritiker überschlagen sich, wenn es um dich geht. Du kriegst die großen Preise. Glückwunsch dazu. Und die Karriere hat so richtig Fahrt aufgenommen. Wie sah bis jetzt dein erstes Halbjahr auf? Wir haben jetzt so die Mitte des Jahres.
Oh ja, es ist, wenn ich an Januar denke, dann fällt mir als vor 2 Jahren. Aber das Spannendste kommt noch vor. Natürlich Sommer. Es ist immer voll mit Festivals und Auftritten und in Natur, mit neuen Orten entdecken und natürlich ganz im Sternlicht steht für mich Mecklenburg-Vorpommern Festival, wo ich 21 Konzerte spielen darf. 4 habe ich schon geschafft, also. Aber gibt es noch eine Menge?
Ja, du bist nämlich, ich glaube, im 10. Jahr jetzt insgesamt bei dem Festival hier in Mecklenburg-Vorpommern, was übrigens das größte Klassikfestival ja in Europa ist. Und du bist da in diesem Jahr Preisträgerin in Residence. Was heißt das?
Heißt nämlich, ich darf so viele Konzerte spielen und so viele neue Projekte für mich gestalten. Zum Beispiel nächste Woche spiele ich in Rostock mit der Rostocker Dance Company und Alexei Gerasim ist am Schlagzeug. Das ist auch, was ich noch nie gemacht habe. Oder ein Improvisationsabend mit Johanna Sommer. Da weiß ich überhaupt noch nicht, was wird, weil wir nämlich nicht von Noten spielen, sondern improvisieren.
Das heißt aber, wie gesagt, viel jetzt auf der Bühne, auf den verschiedensten Bühnen. Denn das ist ja das Spannendste eigentlich am Festival, außer dass da wunderbare Künstler sind, dass die Orte so ungewöhnlich sind, ne?
Ja, und was besonders ist noch bei Mecklenburg-Vorpommern, die Orte sind natürlich groß, aber auch klein. Da hat man diese Möglichkeit, Publikum persönlich kennenzulernen, weil Musik ist eine... Man kommuniziert mit der Musik und ich möchte gerne wissen, für wem ich spiele, warum sind diese Menschen da und diese Möglichkeit entsteht dann bei den Konzerten in Mecklenburg-Vorpommern.
Du hast ja schon Erfahrung, auch im Norden, denn du hast ja auch schon mal Schleswig-Holstein Musikfestival gespielt und bist dort aufgetreten und von dort haben wir wunderbare Szenen von dir. Wunderschön. Kannst du dich noch so an die einzelnen, du spielst so viel, so oft, kannst du dich immer noch an die einzelnen Auftritte erinnern, also auch jetzt hier an Schleswig-Holstein?
Natürlich, das war ein ganz besonderer Abend. Ich habe an den Abend erhalten den Preis von Leonard Bernstein, was immer jedes Jahr von Schleswig-Holstein Musikfestival verliehen würde. Und für mich war es so eine unglaubliche Ehre und ich war so aufgeregt, weil der Preis wurde immer am Ende verliehen und dann ich habe ein ganzes Konzert gespielt auf 2 Cellen mit unterschiedlichen Stücken von Paganini auf einer Seite und das war ja große Halle und live auf Arte, also es war ein großes Team von 40 Kameramann und so Techniker, es war schon ein großer Abend und viel Aufregung und ich bin einfach dankbar, dass so viele Menschen an mich glauben und mir diese Möglichkeit geben, die Musik zu mehreren Menschen bringen.
Das Schöne ist, man spürt jetzt noch, die Augen leuchten, das Herz klopft, wie fröhlich und glücklich du über diesen Preis und über diese Auftritte bist. Vergangenen Freitag hattest du auch ein sehr ungewöhnliches Konzert, da bist du nämlich im Wald aufgetreten. Das ist ein ungewöhnlicher Ort für, wie gesagt, ein Klassikkonzert. Gefunden hat ihn ein Location Scout und den hat Christoph Hemker bei seiner Suche begleitet.
Hallo Herr Wolf.
Herr Bernd, moin.
Schön, dass das geklappt hat.
Ja, finde ich auch.
Von außen schon mal imposant.
Toni Bernd zu Besuch in Großgrabow. Er sucht schon Spielstätten für die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern für das kommende Jahr. Knapp 100 muss er besetzen. Das Haus am Teich eine Option.
Mit den Original-DDR-Hängelampen.
Ja, und noch funktionsfähig.
Alles ist ja sehr gut erhalten.
Gebaut 1956 war das Haus am Teich ein DDR-Kulturhaus, in dem Konzerte, Theater oder Parteiveranstaltungen stattfanden.
Es gibt Spielstätten, die sich bei uns bewerben und die sagen, ich habe hier einen schönen Saal, ich habe ein schönes Haus, ich habe einen Park, kommen Sie doch mal vorbei. Wir haben viele Zuträger und Informanten, also viele unserer Gäste und der Mitglieder unseres Vereins haben auch die Augen offen und die Ohren. Und manchmal, wenn wir etwas Thematisches suchen zu einem Thema, dann begeben wir uns auch selbst auf die Reise, wo man zum Beispiel zum Thema Wasser ein Konzert machen könnte. Es darf nicht zu trocken sein. Ne? Wenn jetzt man gar nichts hört, dann ist es zu trocken. Und es darf auch nicht hallen wie in einer Kirche. Ja. Also wenn Sie hier überall Stühle haben, gehe ich davon aus, dass es alles noch ein bisschen gedämpfter ist. Aber dann hat man auch eine gute Akustik.
Neben einer guten Akustik sollte die Spielstätte mindestens 100 Zuschauern Platz bieten. Und sie sollte besonders sein.
Viele von den in DDR-Zeiten gebauten Sälen oder größeren Hallen, die man nutzen könnte, existieren nicht mehr oder sind in einem Zustand, den man nicht mehr nutzen kann. Sodass wir, ehrlich gesagt, ja, sehr viel aus der Zeit vor der DDR haben. Schlösser, Gutshäuser, Kirchen, ein paar Neubauten. Aber aus der DDR-Zeit, das ist an einer Hand abzuzählen.
Das Haus am Teich hat gute Chancen im nächsten Jahr. Eine Herausforderung für Toni Berndt in diesem Jahr, einen Wald zu finden. Den hatte sich Anastasia Kubikina gewünscht. Es wurde der Wald im Erbsland bei Miro. Vor 150 Jahren von einem Förster mit Baumsamen aus aller Herren Ländern angelegt.
Es ist was ganz anderes als im Konzertsaal. Man hört Vögel, man hört das Rauschen der Blätter. Vielleicht haben wir ein bisschen Wind, den man dann auch natürlich durch die Bäume hören wird. Aber diese Mischung von alledem, das macht ja eigentlich das besondere Erlebnis in diesem sehr besonderen Fall aus. Ich glaube, darum ging es Anastasia auch, eben mal andere Umstände zu haben beim Konzert.
Anastasia wird in diesem Jahr auch hier noch spielen, das Gutshaus Zachlin. Der Hausherr jammt mit seiner Band aus Jugendtagen. Rock oder Klassik, im großen Wohnzimmer ist alles möglich.
Hier ist eben das Besondere, dass man hier auch mit den Künstlern eine Probenwoche verbringen kann, weil sie können hier toll unterkommen, schlafen, abends auf der Terrasse noch einen Rotwein trinken miteinander. Und das sind ja so die Momente, die auch so ein Festival besonders machen, wenn es irgendwie so ein bisschen gemütlich, menschlich einen Austausch gibt zwischen den Spielstätten und den Künstlern, den Besuchern.
Marianne Krüger, die Chefin im Gutshaus, zeigt dem Location Scout eines ihrer schönsten Apartments.
Oh, ein Traum.
Hier soll Anastasia mit eng vertrauten Musikerfreunden wohnen. Die Unterbringung der Künstler, auch das ist Toni Berndts Aufgabe.
Viele Musiker reisen von Konzert zu Konzert. Das ist, glaube ich, ein sehr anstrengendes Leben. Und wir versuchen hier vielleicht mal so ein bisschen Ruhe und etwas Besonderes ihr zu bieten, an das sie sich gerne zurückerinnern wird.
Location Scout Toni Berndt ist sich sehr sicher. Anastasia und ihren Musikerkollegen wird's hier gefallen.
Da bin ich auch sicher, vor allem dieses Bett. Mein Gott, da willst du gar nicht mehr raus und auf die Bühne.
Will ich gar nicht zu proben, Jan. Ich bleibe den ganzen Tag im Bett unter die Decke.
Ich wette, du bist sehr happy mit deinem Location Scout.
Sind sehr gut. Oder? Also Toni ist schon gefühlt alle 35 Jahre bei Festspielen. Und er wirklich, da sind die Menschen, die Festspiele gestalten. Und das ist das Team. Und was ich liebe auch bei Mecklenburg-Vorpommern ist das Team. Die machen alles. Von Brote schmieren bis zum Publikum empfangen, dann alle Stühle aufräumen, noch 2 Stunden irgendwo hinfahren. Also Mecklenburg-Vorpommern ist schon ein großes Land, muss
aber
man sagen.
Ich habe das Gefühl, du würdest deine Stühle auch selber schmieren. Du fährst mit dem Zug, mit der Bahn, Weltstar. Da denkt man, du wirst vom Chauffeur gebracht bis vor die Tür und stattdessen schleppst du dein Cello.
Genau, manchmal 2 oder manchmal 3.
Hast du dir noch den Finger geklemmt heute Morgen?
Oh mein Gott, ja, das war auch... Oh. Dachte ich, der Tag
guck mal, hier sehen wir, genau, du hast sogar 2 Cello.
Ja, manchmal habe ich 2.
Nee. Also, warum ist es immer, nimmst du immer noch 1 Ersatz mit?
Nein, also, so verrückt bin ich nicht. Aber es gibt zum Beispiel dieses Cello kommt aus Barockzeit, ja, aber mit Stahlsaiten bespannt. Und wenn ich zum Beispiel Bach spiele oder Bach aufnehme und will historisch sein, quasi in diese Zeit einreisen und diesen Klang von dieser Zeit erleben, dann bespanne ich das Cello mit Darmsaiten und spiele auch ein anderes Bogen. Und
weil die früher Darmsaiten hatten.
Genau, also nicht ganz vegetarisch. Aber und deswegen braucht man dafür einen zweiten Cello. Und ich habe noch ein E-Cello.
Ah, auch noch.
Die nehme ich auch.
Das spielst du wahrscheinlich im Hotel, wenn die anderen nichts hören dürfen. So wie ein E-Drummer.
Ab und zu, ja. Aber das kommt noch in Einsatz in 1,5 Wochen.
Weil wir ja gerade schon einen ungewöhnlichen Ort gesehen haben, im Wald. Es gibt noch andere ungewöhnliche Orte, wo du schon gespielt hast. Schau mal. In der Gallery. Toll, das korrespondiert so wunderbar mit dem Bild, ne, und der Belichtung. Ja. Und richtig wild auch.
Ja, und das ist der Freitag. Es war so schön, ich war so glücklich.
Klingt, als würde dir Natur viel geben, so wie du darüber sprichst.
Ja. Ich spiele oft in Städten. Mhm. Und dann so eine Möglichkeit, ich sitze sogar an einem Ast. Und dann dieses Cello, das auch mal ein Baum war. Bestimmt älter noch als 300 Jahre ist, und dieses Holz, und dann im Resonanz bringen dieses Instrument in Umgebung von anderen Bäumen, mit diesem Rausch von den Bäumen, von Vögeln, das war schon sehr besonders für mich.
Aber das heißt, du nimmst wirklich deine Umgebung wahr, wenn du spielst. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht so fokussiert bist auf das Spiel, dass das fast egal ist, in welchem Raum du spielst.
Doch, natürlich, Akustik beeinflusst schon sehr jeden Auftritt, und natürlich Publikum, wie Publikum reagiert. Es ist wirklich ein Wunder, aber ich spüre immer, wie aufmerksam das Publikum zuhört, weil es ist wie beim Erzählen. Wenn ich etwas erzähle, weiß ich genau, ob der andere zuhört, jeden zweiten Wort oder jeden dritten. Ja. Und das ist genauso mit Publikum. Die eigentlich gestalten das auch mit, diese Spannung, die zwischen mir, Musik und denen entsteht.
Aber du spielst nicht nur live, du hast auch ein neues Album aufgenommen. Und dieses Album, du hast gerade schon erwähnt, Bach, ist die Musik von Bach. Warum?
Oh ja, es ist bei uns gilt diese 6 Suiten, die Bach geschrieben hat für Cello Solo, als so ein Mountain Everest, würde ich sagen, ja, der Berg Everest. Und eigentlich nimmt man den auf, wenn man schon so ganz Kopf mit Grauhaaren hat. Und so
also genau die richtige Zeit jetzt für dich.
Ja, also, und ich dachte, warum nicht? Ja. Ich habe auch dieses Barock-Cello studiert, 7 Jahre in Frankfurt am Main. Und ich wollte so gerne in diese Reise, in diese Zeit machen mit drei Instrumenten. Ich spiele auf diesem Album 3 Instrumente, 2 Stradivari-Cello. Ein davon ist dieser. Und ein Piccolo-Cello mit 5 Saiten, also eine Saite dazu. Und es war schon eine besondere Reise. Und die Stücke, die Bach-Stücke spiele ich, seit ich 8 bin. Mhm. Das ist wirklich die Musik, die mich begleitet schon seit Jahren. Und ich dachte, ich kann nicht mehr jetzt warten, noch 30 Jahre, bis ich ganz alt bin. Und dann so diese Weisheit mit allen Teilen. Ich mache es jetzt.
Wir wollen auch nicht warten, bis wir oder du grau bist. Wir würden dich gerne jetzt spielen hören, wenn du magst. Du bist zwar wahnsinnig hergehetzt, wir haben kaum eine richtige Tonprobe gemacht, aber wenn du magst, würden wir uns sehr freuen, was vom neuen Album zu spielen.
Die Tontechniker machen deren Magie.
Sehr gut.
Ja? Wahrscheinlich berühmteste Cello-Stück.
Thank you. ganz toll, wunderbar. Andere müssen dafür in die Elbphilharmonie, wir kriegen das freie Haus. Hier auf dem runden Sofa. Danke vielmals, Prälude von Bach. Und wie gesagt, das ganze Album ist alles von Bach. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Um so zu spielen, wie du spielst, muss man natürlich viel, viel, viel üben. Und man braucht gute Lehrer. Und du hattest einen ganz wunderbaren Lehrer. Er ist einer der erfolgreichsten Cellospieler und Cello-Professorin Europas und lehrt an der Universität der Künste in Berlin. Marvin Püning hat ihn getroffen.
Das Cello, das hat eine gewisse Größe, kann man dem menschlichen Körper schon vergleichen, auch in seinen Rundungen. Und das hat was Menschliches, dieses Instrument in den Armen zu halten, finde ich. Und quasi zu umarmen und umarmend damit Musik zu machen.
Die Plätze in seiner Klasse sind sehr begehrt, weil er natürlich ein fantastischer Professor ist. Und ja, das wirklich ein Traum ist, hier studieren zu dürfen. Und deswegen war ich wahnsinnig dankbar und glücklich, dass es geklappt hat.
Der Hamburger gehört zu den erfolgreichsten Cellisten und Celloprofessoren Europas. Er unterrichtet in Madrid und seit 21 Jahren an der Universität der Künste in Berlin, der UdK. In seiner Cello-Klasse startete die Karriere vieler Spitzenmusikerinnen und Musiker.
Ja, das ist die legendäre 53, mein Unterrichtszimmer. Bin wahnsinnig froh, dass ich hier sein darf. Das ist mein zweites Wohnzimmer eigentlich.
Im Raum 53 unterrichtet Jens-Peter Mainz seine Studierenden. Die 12, die die harte UdK-Aufnahmeprüfung bestanden haben, bekommen Einzelunterricht. Darunter auch Cosima Regina Federle.
Erstmal die Tür natürlich.
Ja. Genau, und auch da. Da, ja, da, da. Und dann, genau. Ja. Das ist auch vier Noten.
Ich habe nicht das Gefühl, dass er mich versucht, irgendwie in irgendeinen Weg reinzuzwängen oder eine Richtung vorzugeben, sondern er nimmt das, was ich ihm anbiete und führt das quasi weiter. Und man fühlt sich total unterstützt. Also jedes Mal, wenn ich im Unterricht komme, bin ich danach wieder total inspiriert von allem, was er so gesagt hat und mir mitgegeben hat.
Jetzt. Moment, kannst du nochmal spielen? Ich glaube, die Pause stimmt. Bom, 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 bom. Selbstverständlich bin ich von meinen Studierenden unglaublich inspiriert. Die treiben mich auch an, selber noch einigermaßen fit zu bleiben auf dem Cello. Was ich da immer so im Unterricht höre, ist ja derartig gutes Cellospiel, dass ich, ja, also ich muss mir dann immer an die eigene Nase fassen und frage mich dann, würde ich das selber eigentlich auch noch so hinkriegen? Das Ziel eines guten Lehrers muss sein, dass die Studierenden besser spielen. Und das habe ich schon in vielen Fällen erreicht.
Jens-Peter Mainz selbst hat alles erreicht, wovon ein Cellist so träumt. Neben seiner Arbeit als Professor spielt der Hamburger als Solo-Cellist und Kammermusiker in den berühmtesten Konzerthäusern der Welt. Er tritt mit der Geigerin Janine Jansen und seit 35 Jahren im Cello-Duello mit Wolfgang Emanuel Schmidt auf. 1994 beim internationalen ARD-Musikwettbewerb.
Den ersten Preis hat gewonnen Herr Jens-Peter Mainz.
Doch ein Wunderkind sei er nie gewesen.
Ich habe eine wirklich ganz normale Kindheit hinter mir, Gott sei Dank, eine glückliche. Ich habe Fußball gespielt, ich bin Motorroller gefahren. Ich habe mein Freundeskreis aus Hamburg hat mit Musik überhaupt nichts zu tun.
Cellounterricht mit 5. Verliebt hat er sich schon viel früher.
Der Moment ist ziemlich genau festgehalten durch das Foto, was in meinem Cellokasten ist. Das zeigt mein Vater, der Hobbycellist war, Arzt und Hobbycellist. Und das war vollkommen natürlich, dass ich das auch lernen musste. Also für mich, nicht von außen. Ich wollte unbedingt das machen und es hat mich dann nicht wieder losgelassen.
Was für ein Glück für die Welt der Klassik und die Cellotalente.
Und für Anastasia.
Ich hatte Glück gehabt.
Sind halt 2 Jahre lang. Gerade Erinnerung wach geworden an diese 2 Jahre bei dir?
Oh ja, viel Aufregung, weil es war die Zeit natürlich, wo ich ganz viele Wettbewerbe und so Vorspiele gemacht habe. In dieser Zimmer war ich schon oft mit so zitternden Händen.
Aber er hat sie offensichtlich wieder beruhigt, die Hände. Und er möchte dir auch was sagen, Jens-Peter Mainz.
Hallo Anastasia. Ich erinnere mich natürlich noch sehr genau, wie du hier studiert hast. Und jetzt machst du eine tolle Karriere. Ich freue mich wahnsinnig darüber, also was du alles für tolle Sachen machst. Und ja, alles Gute. Bewahr dir deine wahnsinnig lebendige und ansteckende Musikalität, die die Leute mitreißen kann. Das ist ein ganz tolles Gut, was ganz, ganz selten ist.
Vielen Dank.
Oder?
Oh, es ist so berührend. Wir haben uns schon seit so viele Jahren nicht gesehen. Obwohl Hamburg, Berlin, da bin ich auch oft. Ich muss vorbeikommen.
Ja, oder ihn einladen zu deinen Konzerten. Sind ja so viele, die du gibst.
Oh Gott,
ja.
So viele Cellisten im Saal, also das stresst mich.
Das kenne ich gut. Aber wie hat das bei dir angefangen mit dem Cello-Spielen?
Also Musik war schon zu Hause, weil meine beiden Eltern sind Musiker. Beide spielen Klavier, mein Papa ist Komponist. Und es war irgendwie immer natürlich da. Ich habe gesungen, getanzt, am Klavier ein bisschen gespielt.
Hier ist der Papa.
Ja, Papa. Oh, das war genauso. Also,
Wie gerade bei Jens Peter Mainz. Ne?
Ja, ich dachte ja, alle machen Musik. Das war so natürlich. Und angefangen hat wie ein Spiel. Ich hatte natürlich kleineres Cello, nicht so groß. Das war mein Baby-Cello. Ich habe mit denen gespielt. Dann habe ich alle meine Spielzeuge so aufgesetzt, damit die mich zuhören. Dann habe ich für den gespielt. Und
schon
dann,
vor Publikum.
Ja, genau. Ja. Und dann habe ich eine Krone gemacht aus dem Papier und mein Kleid angezogen. Dann habe ich vor meine Eltern aufgetreten, als die größte Cellistin der ganzen Welt. So hat mich Mama annonciert immer.
Ja, Mama haben wir ja gerade gesehen am Piano. Beides eben professionelle Musiker, deine Eltern. Also von daher das Talent auch wahrscheinlich ein Stück weit geerbt. Wir können mal sehen, wie das bei dir zu Hause aussah. Da haben wir ja auch ganz schöne Filmaufnahmen aus der Zeit. Wie sehr standest du unter Druck oder war das alles spielerisch?
Nicht immer spielerisch, natürlich. Das ist, wenn man einen Beruf professionell macht, es kann nicht immer so gehen. Mhm. Es geht auch die Momente, wo man sich, ja, wenn man zweifelt, nicht sicher ist, man sich nicht stark fühlt. Mhm. Und das ist normal. Ich glaube, das ist sehr menschlich. Erlebt man immer.
Aber da wirkst du schon sehr selbstbewusst.
Ja, ja. Mein Zupfen von Seiten ist ja.
Aber warum überhaupt das Cello? Du hättest ja auch Klavier spielen können, wie deine Mutter.
Ja, also vielleicht die Professionelle werden merken.
Hast du ja versucht, genau.
Ja, ich habe ja versucht. Ich glaube, großes Talent für Klavier hatte ich nicht. Und ich habe einmal dieser Unterricht wurde jetzt gezeigt. Meine Mama ist in Musikschule arbeitet und dann habe ich einen Nachmittag bei ihr verbracht und dann habe ich alle Türen so aufgemacht und so, Kuckuck. Ich wollte so gerne Aufmerksamkeit haben. Auch alle Instrumente waren besetzt von Kindern und ich hatte keins. Und dann die Cello-Lehrerin hat mich eingeladen und das war einer meiner ersten Unterrichte, was Sie gerade gesehen haben.
Was für ein großes Glück.
Ja.
Du bist in Jekaterinburg geboren, aufgewachsen und schon mit 18 nach Deutschland gekommen. Warum so früh? Wie kam das?
Ich kam dann mit 16 zum ersten Mal zum Masterkurs und da hat auch Jens-Peter Mainz unterrichtet. Und dann hatte ich gesehen, in kleinen Orten in Deutschland, in Kronberg, das ist neben Frankfurt am Main, gibt es jede zwei Jahre diese Masterkurse für Cellisten. Dann kommen 120 Cellisten aus der ganzen Welt. Und dann habe ich bemerkt, oh je, yeah. Also zu Hause war ich vielleicht ganz gut, aber hier muss ich schon ein bisschen mich anstrengen. Ja. Und das war diese Zeichen, dass ich dann wollte unbedingt weiter mich entwickeln. Und dann seit 12 Jahren bin ich schon in Deutschland.
Bist du hier mittlerweile zu Hause?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ich habe wie mein zweites Familie schon hier und ich habe mein Zuhause hier gefunden. Und vor allem die Werte, die menschlichen Werte, demokratische Werte, die in Deutschland sind, in Europa, stehen mir sehr nah und ich möchte gerne hier bleiben.
Du kennst das auch anders und du bist Russin und für Russen, Russin war das ja eine Zeit lang gar nicht leicht in Deutschland, nämlich als Putin die Ukraine angegriffen hat. Wie hast du das erlebt und empfunden? Hast du das zu spüren bekommen?
Ja, selbstverständlich, weil obwohl man schon lange hier lebt, assoziiert man natürlich mit Heimatland und ich habe so viele Freunde in Ukraine, es hat mich jeden Tag einfach umgehaut, die Nachrichten zu lesen. Und ich habe von ersten Tag mich geäußert, nicht weil ich gezwungen wurde, weil ich diese innere Not hatte, weil es mir wichtig war, den Menschen aus Ukraine, meine Freundin aus Ukraine zu zeigen. Ich will nicht zu den Menschen gehören, die dieser Krieg, die gegen Menschheit dieser Krieg führen, zu Nachbarland. Und Es ist immer noch so schwierig, in Worte zu fassen. Und ja, es ist manchmal dann einfach nur die Musik kann ausdrücken, alle diese Emotionen, was man in sich hält. Und ja, ich hoffe, dass der Mensch wiederholt natürlich immer wieder die gleichen Fehler, aber vielleicht haben wir Hoffnung, dass es in die Zukunft
besser wird.
Besser wird.
Obwohl du dich so klar positioniert hast, sehr früh schon, hast du auch erleben müssen, dass du ein Konzert nicht spielen durftest. Wie war das?
Ja, es war eine schwierige Situation, weil es war ganz am Anfang der Krieg und das Konzert wurde abgesagt, nicht wegen meiner Position, sondern wegen meiner Nationalität. Und das war so formuliert von den Veranstalter und das hat natürlich mir einfach den Boden gezogen. Mhm. Und weil das ist Grundbedürfnis, oder? Diese Recht zu haben, Beruf auszuüben und zum Glück, es hat viele Veranstalter haben sich geäußert und dass es ein Fehler ist, dass nach Nationalität darf man nicht einen beurteilen und dann würde danach habe ich noch bei dieser Veranstalter wieder gespielt, also es hat wieder alles wieder gut gemacht, aber natürlich im Vergleich zu was Ukrainer erleben, das ist ein kleines bisschen.
Deine Eltern sind noch zu Hause, sind noch in Russland. Sind sie ab und zu hier oder bist du auch mal zu Hause? Oder ist das schwierig jetzt geworden oder bist du auch vielleicht verängstigt, zurückzugehen, weil du dich positioniert hast?
Also ich bin nicht mehr gewesen in Russland seit dem Beginn des Krieges. Und das ist, ja, ist natürlich ein schwieriges Thema. Und das ist aber, ja, ich weiß nicht, mir fehlen die Wörter. Mhm.
Du hast ja schon einiges dazu gesagt. Danke dir auf jeden Fall für die Offenheit. Ich mache jetzt einfach mal anders weiter. Du bist auf dem Weg zum Weltstar, kann man wirklich sagen. Und dass das kein leichter Weg ist, das kann sich, glaube ich, jeder denken. Das kann man aber auch derzeit sehen. Und zwar in der ARD-Mediathek. Da läuft eine vierteilige Dokumentation über dich. Titel Anastasia Kubekina, jetzt oder nie. Du hast dich dafür monatelang von einem Kamerateam begleiten lassen. Und gewährst sehr intime Einblicke in einen harten Klassikalltag. Antje Althoff mit einem Vorgeschmack.
Banger Moment kurz vor dem Auftritt. Im ausverkauften Saal der Essener Philharmonie wartet das Publikum auf Anastasia Kubekina. Jetzt ein Hustenanfall, denkbar ungünstig. Schon am Morgen hatte sich die Erkältung angekündigt.
Ich, wenn es so hält bis zum Abend, dann bin ich froh. Dann kann ich es machen.
Die Kamera ist dicht dran an der jungen Cellistin. Auch in solchen Momenten begleitet sie in ihrem Alltag, beim Packen und Reisen, den Proben und den Aufnahmen zu ihrer ersten CD.
Am ersten Tag, so gerade 5 Minuten vor der ersten Aufnahmesession, dann plötzlich hatte ich so, ich habe keine Lust, ich will das nicht. Weil es diese Angst ist dann, also jetzt ist keine mehr Vorbereitungszeit, jetzt ist Action-Time.
Zweifel, ein ständiger Begleiter sowie der unbedingte Wille, es zu schaffen. Sony Classical, das Label, bei dem sie unter Vertrag ist, hat große Erwartungen.
Ich möchte, dass am Ende des Jahres die ganze Branche über dieses Album spricht.
Dazu gehört neben der perfekten Aufnahme das perfekte Marketing. Ob beim Videodreh, Fotoshooting oder auf Social Media. Nichts wird dem Zufall überlassen, für alles gibt es Trainer und Berater.
Wenn man lange beliebt sein will, muss man natürlich sein. Du kannst keinem was vormachen.
Meeting bei Sony ohne Anastasia. Es geht ums Cover für die neue CD.
Das ist ihr Favorit für das Cover.
Doch die Musikbosse wollen etwas anderes.
It's obvious. Ganz klar, so viel besser.
Mein Lieblingsworte. Ich würde so gerne das auf Cover haben. Das ist mein Debütalbum. Ich kann viele Sachen entscheiden, aber nicht alles.
So ist das Business. Sich fügen, eigene Wünsche hinten anstellen und Konzerte geben, wenn man eigentlich krank ist. Ganz Profi hat die 30-Jährige ihr Publikum verzaubert, das von Husten und Schnupfen nichts gemerkt hat.
Das war so unglaublich.
Und auch der Plattenchef ist begeistert.
Ja.
Doch ihr Lächeln wirkt gequält.
Einsamkeit ist oft nach dem Konzert, sich leer zu fühlen. Und für mich oft ist es schwierig, das zu akzeptieren, diese Einsamkeit.
Verletzlich, ehrlich und sehr nahbar. Anastasia Kobekina gewährt in der vierteiligen Doku Jetzt oder nie ungewöhnliche und seltene Einblicke in die Welt der Klassik.
Eine wirklich sehenswerte Dokumentation. Bist du selbst zufrieden mit dem Ergebnis?
Ich war beim Schneiden nicht dabei.
Nee, aber insgesamt, wenn du es jetzt siehst, vier Teile, dann muss man ja auch gut aushalten können, sich so zu sehen. Und viele Schauspieler gucken sich gar nicht gerne, weil sie sagen, oh.
Ich habe einmal angeschaut.
Aber was ich schon bemerkenswert finde, wie offen du bist. Und das, wir haben ja öfter mal Classic-Stars. Und die sagen eigentlich alle, dass sie sehr einsam sein können nach so einem Konzert, dass man sich da teilweise sehr leer fühlt. Das hast du ja gerade auch beschrieben. Ne? Ist das immer so oder ab und zu?
Ja, oft, weil man auf der Bühne steht man so extrovertiert. Mhm. Man steht mit offenem Herz und versucht, diese Energie ins Publikum zu schicken. Und danach im Hotelzimmer ist man ganz alleine. Mhm. Und erstmal dieser Unterschied von dieser Energie-Level ist einfach schon ein bisschen schwierig, weil man braucht Zeit, runterzukommen, zu akzeptieren, dass es jetzt man wieder im Alltag, jetzt wieder Reiseplanen, E-Mails, üben, ja, und das ist von dieser High-Sein auf der Bühne, in diese Emotionen, ins normale Tag, das ist diese Abwechslung, ich übe immer noch.
Ja, und als Solistin bist du ja auch nicht Teil des Orchesters, sondern auch da zu Gast, das heißt, dort ist schon eine Gemeinschaft, du kommst dazu und danach alleine essen gehen oder alleine noch im Hotelzimmer und wie du sagst, dann muss man da erstmal wieder rauskommen aus diesem Gefühl.
Ja, und bei uns Musiker, zum Beispiel ein Popband, reist immer zusammen. Wir spielen gleiches oder unterschiedliches Programm, aber immer zusammen. Bei mir zum Beispiel im Juli gibt es 13 Konzerte und ich spiele immer unterschiedliche Stücke mit unterschiedlichen Menschen. Mhm. Das heißt, wir haben zwei oder eine Probe und das ist so ein Speed-Dating. Wir müssen uns schnell verstehen und dann auf die Bühne gehen. Und das ist natürlich dieser Moment von Nerv ist immer dabei.
Hast du was Kleines, was du mitnimmst, was dir hilft gegen die Einsamkeit oder ein Ritual?
Ja, natürlich bei so einem Wetter passen nicht die Pantoffel, so
Hausschuhe. Nimmst du sonst mit deine Hausschuhe?
Sonst nehme ich immer so Hausschuhe, ja, dann von Gefühl. Oder jetzt reise ich mit meinen eigenen Kissen.
Mit eigenen Kopfkissen?
Ja, Kopfkissen.
Also das kann ich gut verstehen.
Oder?
Ja, also absolut. Es ist nicht schlimmer, als wenn man so ein dickes Kopfkissen kriegt, wo auch noch so mit Synthetik gefüllt ist oder
genau,
so. Da möchte man sein eigenes Kissen. Ich kann das so gut nachvollziehen, wirklich.
Ja.
Ja, und der Druck, der Leistungsdruck, haben wir auch gerade gehört, manchmal richtig nervös, dann bist du vielleicht morgens, fühlst du dich nicht gut oder bist krank und so und trotzdem musst du auf die Bühne.
Oder Zugverspätung
wie heute. Aber ich finde, das hast du bravourös gemeistert. Wirklich eine coole Socke, kann ich da nur sagen.
Ja, ein ganzes Team. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle das mitgemacht habt.
Ja, wir waren auch ein bisschen nervös, aber auch wir sind ja Profis, anders als du. Aber wir konnten damit umgehen. Du spielst immer am Ende deiner Konzerte eine Komposition deines Vaters, der ja Komponist ist. Magst du uns heute auch so eine Art Zugabe geben und vielleicht uns rausgeleiten aus dieser wirklich schönen Sendung mit dir, mit einem Stück deines Vaters?
Es ist eigentlich mit Tamburin. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob hier ein um die Ecke gibt, aber ich spiele es trotzdem. Es ist ein sehr schöner Tanz.
Der für Papa, der kann das ja dann auch vielleicht sehen in der Mediathek. Ja. Sehr stolz auf dich.
Ja.
Begleiten deine Eltern dich praktisch auf deinen Konzerten oder bei deiner Karriere? Telefoniert ihr viel? Und
unterschiedlich. Ja. Manchmal oft, manchmal nicht. Ich bin ja schon ein erwachsenes Kind und ich möchte gerne meinen Weg gehen,
die mir natürlich gegeben haben, aber jetzt ist mein Weg.
Wir begleiten dich auf deinem Weg und freuen uns, dich wieder zu sehen, jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern bei den Konzerten. Viel, viel Glück und komm bitte wieder, es war ja heute Premiere. Bitte, ne? Lass nicht so lange auf dich warten. Morgen kommt Wolfgang Kubicki. Er hat auch ein neues Buch geschrieben, Aufwind im freien Fall, eine liberale Kampfansage. Wir reden mit ihm über seine neuen Lebenszeiten. Wir freuen uns sehr drauf, wie Sie dabei sind. Auch 18:45 Uhr morgen bei Das dann wieder in diesem anderen Studio.